Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Den Transfer von Kenneth Eichhorn zu Bayer Leverkusen, der seit dem gestrigen Mittwoch offiziell ist und unter dem Motto steht, auch ein blindes Huhn findet mal ein Eichhorn.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Wobei das ja so ein bisschen inkludiert ist. Leverkusen hier das blinde Huhn ist.
Was ehrlicherweise im Kontext Scouting und Transfers
Quatsch ist. Wir, für alle, die sich wundern, sitzen in diesem Setup. Könnte sein, dass ihr das in der WM das ein oder andere Mal seht. Wir haben nicht unbegrenzt Räume zur Verfügung. Und da heute die Weltmeisterschaft losgeht, ist unser Hauptstudio gerade besetzt.
Ja. Wir befinden uns hier in den Backrooms.
So ist es. Wir sind tatsächlich in die Culture Berlin Backrooms. Es ist noch nicht mal ein Witz. Kenneth Eichhorn wechselt also zu Bayer Leverkusen und er wechselt für nur 9 Millionen Euro Ablöse. Nicht ursprünglich kolportiert 12. Der Grund dafür ist, dass Leverkusen nicht Champions spielt. Das war eine Ausstiegsklausel, die daran geknüpft ist, wo der aufnehmende Verein spielt. Und Leverkusen zahlt ein Handgeld, das die Differenz zum Marktwert ausgleichen soll. Der Marktwert liegt so bei 20 Millionen, sprich irgendwas zwischen 11 und 8 Millionen Euro Handgeld kriegt der 16-jährige Kenneth Eichhorn, sein Berater und seine Familie für diesen Transfer.
Das ist die sogenannte Schattenablöse,
ja,
die nicht geführt werden würde auf transfermarkt.de, aber die eben real und die da ist und die ja angeblich auch zu den Gründen gehört haben soll, warum manche Vereine, unter anderem der BVB wurde da genannt,
ja,
letztendlich entschieden haben, Abstand zu nehmen von diesem Transfer, da sie eben dieses Handgeld nicht zahlen wollten. Also ich kann auch aus dem Erstreflex eines Stammtischbeobachters verstehen, dass man sagt, das ist auch völlig verzogen, der Bengel. 16 Jahre alt, will schon 10 Millionen auf die Hand haben. Was geht hier eigentlich ab?
Das ist der Markt.
Es ist halt der Markt. Und wir reden hier über eines der größten deutschen Talente, die wir aktuell im Fußball haben, der in dem Alterssegment sowieso außergewöhnlich ist. Und dass der Spieler sagt, okay, ich habe eine super lukrative Klausel, die es Vereinen möglich macht, mich viel günstiger als normalerweise zu verpflichten. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, die Hertha wäre kein Zweitligist,
ja,
und der hätte keine Klausel, dann würden wir über ganz andere Verhandlungssummen reden.
Definitiv.
Dass der Spieler dann nicht sagt, ich bin jetzt die Wohlfahrt gegenüber den Clubs und sagt, ja, Glückwunsch, dass ihr mich so günstig kriegen könnt, sondern daraus auch versucht, einen eigenen Vorteil zu machen, finde ich, so zynisch man dann vielleicht auch sein muss in dem Geschäft, irgendwo okay.
Es ist für mich ein klarer Fall von don't hate the player, hate the game.
Ja.
Und ich würde auch eine Sache ganz klar sagen, nochmal wollen, weil natürlich jetzt da auf Eichhorn auch viel einprasselt. Ich glaube nicht, dass der 16-jährige Kerl Eichhorn sich das überlegt hat, wie man da jetzt mit Handgeld und, also das war nicht seine Idee, behaupte ich einfach mal. Und das sollte man, glaube ich, in der Bewertung.
Der ist nicht morgens aufgewacht, meinte, ey, Mama, Papa.
Wollen wir nicht?
Ich hab sau eine geile Idee gehabt.
Kacke Idee. Ja. Und man muss übrigens dazu sagen, ich finde, man kann davon halten, was man will mit dieser Einforderung des Handgelds.
Ja.
Es war vollkommen klar, dass es bezahlt würde, wenn nicht von einem deutschen Verein, dann von einem anderen. Und es wurde schon seit Wochen und Monaten genau darüber gesprochen. Also es war klar, dass es darauf hinaus liefe.
Und
man kann also nicht sagen, dass er jetzt in der Verhandlung gesagt hätte, ah ja, und 10 Millionen Handgeld wollen wir auch noch, sondern das habe ich vor 3-2 Monaten das erste Mal gelesen. Darf nicht ganz überraschend sein.
Ist es mir auch fehl am Platz, wenn man es überhaupt tut, ausgerechnet bei diesem Transfer darüber die Empörungsmaschinerie anzuwerfen, weil Handgelder sind ja mittlerweile absoluter Standard geworden, gerade wenn Vereine durch Klauseln Möglichkeiten haben, Spieler günstiger als man erwarten würde zu verpflichten, passiert eben genau das, dass die Spielerseite sagt, okay, wir wollen dann aber auch, dass das Ganze uns gegenüber ein bisschen vergütet wird.
Mhm.
Also wenn wir über die Summen reden, die irgendwie als Handgeld für Spieler wie Mbappé geflossen sind bei Wechseln, da wird dir schwindelig bei. Also ist eigentlich letztendlich ganz marktübliches Verhalten, was hier gerade stattgefunden hat. Er wird bei Leverkusen die Rückennummer 18 tragen fürs Erste, mhm, und hat einen Vertrag dort unterzeichnet bis 2031. Diverse Topclubs waren interessiert, die Bayern sollen dran gewesen sein. Da war vor allem die, sag mal, Trainer- und Management-Ebene sehr überzeugt, hat ihn ja wohl sogar bis zum Champions-League-Halbfinale ausgeflogen, mhm, gegen Paris. Und da ist es letztendlich...
Unsere Freunde von Adidas haben es wieder getan. Sie haben die beste Fußball-Werbung, oder in dem Fall sind wir ganz ehrlich, den Backyard Legends Kurzfilm rausgebracht, den ich in den letzten 20 Jahren oder so gesehen habe.
Überragend. Der hat mich außerdem aus dem Nichts gehittet.
Ich habe den irgendwann, ich glaube, als YouTube-Werbung oder irgendwo zufällig als Werbung gesehen und ich saß da mit offenem Mund. Ich fand das so geil. Es hat mir nämlich tatsächlich echt Vorfreude auf die WM gemacht, die ich vorher, sagen wir mal, so nicht so zu 100% hatte.
Mir hat es einen krassen Throwback gegeben zu dem Plus 10 Impossible-Team damals. Diese Werbung Beckenbauer, in der übrigens, das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, die ist von 2006. In diesem Spiel schießt Frank Lampard aufs deutsche Tor. Oliver Kahn ist da im Tor und der Ball prallt an die Latte, auf die Linie und raus. Und 4 Jahre später bei der WM 2010 passiert einfach original genau das. Hast du irgendwas in dem Spot gesehen, wo du sagst, aufpassen, das passiert dieses Turnier?
Ja, da passieren ein bisschen zu viele kuriose Dinge, würde ich behaupten. Aber es ist halt in sich so stimmig und es ist auch geil produziert und natürlich die Besetzung. Also Timothy Chalamet, der Schauspieler, der da wirklich einmal durch diese Werbung führt sozusagen. Und dann haben sie natürlich wirklich große Namen mit am Start. Lionel Messi als Backup-Plan.
Ja, der einfach mit Bad Bunny chillt?
Der mit Bad Bunny chillt. Dann stellt Chalamet ein Team zusammen, was dann halt eben in so einem Street-Fußball-Event antreten soll. Aus Jude Bellingham, Lamine Yamal und Trinity Rodman, der Fußballerin aus den USA. Also versucht da so ein absolutes Superstar-Team zu bilden, damit die endlich diese Local Legends da schlagen können.
Und da muss man wirklich sagen, in meinen Augen ist es die beste Fußballwerbung seit x Jahren. Ich fand's überragend gut. Es sind 5 Minuten plus. Mein Vorschlag an Adidas wäre, macht doch einfach 12 Folgen ab 40 Minuten draus, weil ihr habt genug Spieler im Portfolio und ich würde es mir reinziehen.
Ja, und vor allem wissen wir nicht, wie es ausgeht.
Das ist es. Genau da wollte ich mich gerade hinaus. Ich würde es mir reinziehen und jedem, der es noch nicht gesehen hat, dem würde ich genau das vorschlagen. Guckt es euch an, denn selbst wenn es da keine Fortsetzung mehr gibt, dann ist das, was Adidas da auf die Beine gestellt hat, der Spot des Jahres.
Irgendwo am Aufsichtsrat gescheitert. Der BVB soll ausgestiegen sein, unter anderem eben wegen dieser Handgeldsituation und Eichhorn selbst hat sich dann, glaube ich, gegen die englischen Topclubs entschieden und mehr für, sichere Entwicklung.
Ja, also ich meine, eine Sache, die bei den englischen Vereinen halt ein Riesenfaktor gewesen wäre, der hätte nicht für die spielen dürfen. Die sind mit dem EU-Austritt hätte er nicht für die spielen dürfen bis zu seinem 18. Lebensjahr, weil er quasi europäischer Ausländer ist. Und das ist sicherlich ein Riesenfaktor in dem Augenblick.
Auch da wäre dann ein Leihmodell zu zum Beispiel Leverkusen auch wohl eine der ersten Optionen gewesen. Aber ganz klar ist natürlich auch für Leverkusen selber, dass für die oberste Prio war, den Spieler halt selber fest zu verpflichten.
Und man hört es aus Leverkusen, dass man seit einem Jahr dran war, seit letztem Sommer, als der Name das erste Mal aufgetaucht ist, dass er schon länger im Wort gestanden hat. Sprich, das ist also keine Entwicklung der letzten 24 Stunden. Und ich würde gern gleich nochmal über Dortmund reden, vielleicht auch über Bayern. Vielleicht macht man es jetzt kurz über Dortmund einleiten mit dem Satz, ich finde das mutig und richtig von Leverkusen, das zu machen. Ich mache Dortmund aber gar keinen Vorwurf so sehr. Denn viele Dortmund-Fans sagen ja jetzt sowas, ja, aber für Kauto 35 Millionen und sowas, das sind Transfers einer anderen sportlichen Führung gewesen. Und ich finde, es ist schwer, das jetzt Ole Burg vorzuwerfen, zu sagen, hier, für Kauto wurde das bezahlt und jetzt können wir nicht 20 Millionen für den bezahlen, für Eichhorn. Ich glaube, dass es für den BVB ein Transfer gewesen wäre, der super gewesen wäre, der hätte funktioniert, der wäre wertvoll, Marktschlag und wäre alles super gewesen. Ich finde es aber 100% nachvollziehbar, wenn man sich dazu entscheidet, dass man das nicht machen möchte in dem Rahmen.
Ich finde einfach, dass für beide Seiten, also Spielerseite und Clubseite, das Ganze mit Leverkusen besser matcht als mit Dortmund. Weil wenn du auch auf den Dortmunder Kader schaust, hast du dort einen Matcher, der gerade prominent verlängert hat, der absoluter Platz für sein wird in diesem Mittelfeld. Du hast einen Jude Bellingham, in dem viel Geld steckt, der sich in der Rückserie positiv entwickelt hat, der diese Entwicklung im besten Fall fortsetzen soll. Du hast mit Moussa Kaba selber ein defensives Mittelfeldtalent in den eigenen Reihen, der 17 Jahre alt ist. Also ich finde, dieses BVB-Mittelfeld fühlt sich nicht so offen an zum Reinspazieren, in Anführungszeichen, wie das von Leverkusen, wo du einen Ike Fernandes hast, der vielleicht wieder verkauft werden soll, wo du einen alternden Robert Andrich hast, du hast einen Ezequiel Palacios, wo neben der Verbleibsfrage auch immer der Körper ein Thema ist und Verletzungsprobleme. Das heißt, ich finde, dieses zentrale Mittelfeld von Leverkusen fühlt sich viel breiter an, einen Platz freizuräumen für Kenneth Eichhorn als das vom BVB aktuell.
Da gehe ich 100% mit und dann ist es auch für mich dahingehend ein Superfit, dass er halt in meinen Augen bei Leverkusen, du hast relativ wenig medialen Druck, du hast eine Mannschaft, die hochtalentiert ist. Sprich, es ist überhaupt nicht unrealistisch, dass diese Mannschaft einen richtigen Sprung macht in der kommenden Saison und wieder auf Champions-League-Level agiert. Dann bist du mit 17, 18 Stammspieler in der CL höchstwahrscheinlich. Und man muss dann einfach, glaube ich, unterm Strich sagen, ich finde, der Fit Leverkusen ist dann doch der organischste gewesen. Die letzte deutsche Mannschaft, die ja wohl in der Verlosung war, wäre RB Leipzig gewesen. Und da muss ich dann auch wieder sagen, dann doch lieber Leverkusen auf jeden Fall. Und wenn man dann sagen kann, also ne, dass Leverkusen Wettbewerbsvorteile finanzieller Natur hat, müssen wir nicht wieder aufrollen. Die Hincapie-Ablöse wird dieses Jahr erst verrechnet. Die sind wieder aktuell in einem fetten Transferplus, auch mit diesem Transfer. Also es ist nicht so, ja, dass sie jetzt die ganze Zeit mit ausgedachtem Geld hier eintüten würden.
Also selbst wenn du das Handgeld einkalkulierst, bewegen wir uns ja nicht in Transfersphären, die zum Beispiel für den BVB nicht stemmbar wären oder nee, vergleichbare Vereine.
Für den BVB also, war es eine grundlegende Entscheidung, dass man das nicht machen möchte, und das finde ich auch in Ordnung.
Genau, aber also es ist jetzt kein Geld für Eichhorn geflossen, das außer Leverkusen niemand bezahlen könnte. Nee. So ist es eben nicht. Und ja, den organischen Fit, den sehe ich eben auch. Und der Grund, warum es, glaube ich, so lange gedauert hat, lag ja auch an der Trainersuche von Leverkusen. Ja. Das war so die letzte offene Stelle, die noch besetzt werden musste, damit der Spieler auch Klarheit hat, wie geht's da eigentlich sportlich weiter. Der Trainer ist jetzt mit Carles Martinez besetzt worden, der zumindest auch einen Ruf hat bezüglich Spielerentwicklung, ja, den er mitbringt, wo, glaube ich, dann auch dann eben final klar war, okay, das wollen wir so machen von Spielerseite aus. Und von daher, ich finde das einen sinnvollen Wechsel für einen Spieler. Also wenn irgendjemand im Weltfußball gerade Zeit hat, dann kennt Eichhorn.
Derzeit, ja.
Weil also, der ist in 3 Jahren ein junger Spieler. Ja. Der ist in 5 Jahren auch ein junger Spieler. Ja. Und hat dann noch den Großteil seiner Karriere vor sich. Also der kann wirklich in aller Ruhe bei Leverkusen jetzt planen und sich entwickeln. Und vor allem, das finde ich für Bayern 04 dann auch irgendwo einen Fund, auch nach außen ein Statement, dass sie es geschafft haben, das gefragteste deutsche Talent aktuell wahrscheinlich, würde ich sagen. Ja. Also diesen Sommer kein Talent im deutschen Fußball so gefragt wie Kenneth Eichhorn. Dass sie trotz fehlenden Champions-League-Fußballs es geschafft haben, ihn von dem Projekt zu überzeugen.
Und ich finde, du kannst ja auch bei Leverkusen drauf gucken und sagen, klar, die kamen früher zum Teil, wobei Wirtz kam ja aus Köln, Havertz, Wirtz, von mir aus Julian Brandt.
Ibo Maser.
Ja, aber ich meine es von Jungs, die bei Leverkusen den großen Durchbruch geschafft haben.
Ja.
Ibo Maser wird das auch noch sein, ist es vielleicht schon gewesen, kann man drüber reden, der ja auch den Hertha-Weg gegangen ist. Also ich will nur sagen, dass man ganz klar bei Leverkusen eben auch sehen kann, dass das ein gangbarer Weg für Talente ist. Und nur noch eine Sache zu Carles Martinez. Rolfes hat im Zuge der Vorstellung oder der Pressemitteilung auch gesagt, es gab eine große Übereinstimmung in den fußballerischen Themen und gegenseitiges Vertrauen. Also da ist man also auch im Austausch gewesen. Und ich kann bei Leverkusen, und darüber haben wir ja schon mal trefflich diskutiert, es ringt mir immer noch in den Ohren die 28-29-Aussage.
Genau, also dieser Verein hat sich ganz klar das Ziel gesetzt, auf einen Punkt hinzuarbeiten, an dem man wieder meistertauglich sein möchte.
Das sind Moves. Das sind solche Moves.
Genau.
Wobei er ja sogar 28-29 immer noch wirklich jung ist, also vielleicht sogar fast zu früh für ihn. Aber das sind die Moves in die Richtung mit Mut, mit Vertrauen in die eigenen genau, Scouting-Fähigkeiten, die man dann machen muss.
Also ich gucke bei dem Thema, wenn überhaupt, auch eher auf 29 als auf 28. Ja. Und das sind 3 Jahre, dann ist er immer noch sehr, sehr jung. Aber an Kenneth Eichhorn mit gegebenenfalls 3 Jahren Bundesliga in den Knochen kommt halt schon mal als ein ganz anderer Spieler an. Weil bei ihm ja auch vor allem, also das Außergewöhnliche bei Kenneth Eichhorn ist ja, du hast bei jungen Talenten in der Regel, dass die technischen Anlagen da sind, dass die athletischen Anlagen da sind, aber dass dann, sagen wir mal, die fußballerische Reife noch nachwachsen muss.
Und häufig muss auch die Athletik vielleicht erst noch mit dem Fußballerischen zusammenkommen, so ein bisschen.
Genau.
Und ich finde
bei
ein Paket.
Manchmal ist so ein Paket, wo du auf einen Spieler schaust, der spielt jetzt schon älter, als er ist.
Ja.
Also ich würde sagen, er ist noch so ein bisschen übereifrig in der Zweikampfführung teilweise, spielt relativ viel Foul für seine Position.
War ja auch hinten raus gesperrt mit einer roten Karte.
Aber das sind alles so, also das wären mit 18, 19 immer noch Alterserscheinungen, die du ausglätten kannst über die Jahre, und der ist halt nochmal deutlich jünger. Und ansonsten ist er schon so gut in seinen Körper reingewachsen, wenn du siehst, wie schirmt der Bälle ab, wie arbeitet er mit seinem Arm, wie hält er Leute auf Abstand, wie dreht er sich aus Drucksituationen raus. Das sind alles schon Elemente, die sind auf einem extrem hohen Level ausgeprägt. Also
das ist für mich der Grund, das ist so das einzige Argument, dass man das gegen Dortmund auslegen, dass man gegen Dortmund auslegen könnte, wenn man möchte, dass ich es für garantiert halte, dass wenn Eichhorn nicht völlig durchknallt auf persönlicher Ebene, er das Vierfache von dem, was sie jetzt bezahlen, inklusive Handgeld, also 20 mal 3 oder 4,
100%,
wieder einspielen
wird. Also es fühlt sich nach einem extrem sicheren Investor an. Also das muss man immer noch mit einer Klammer sagen bei einem Spieler, der so jung ist, weil er ist halt wirklich in einem Alter, der kann ja theoretisch noch wie Lamine Yamal wachsen, ja, was auch immer, da können ja Sachen noch passieren. Ne? Also ist dann noch ist dann noch ein Körper, der noch letztendlich nicht in nicht final ausentwickelt ist, würde ich mal mutmaßen vom Alter. Ich bin da kein Experte für. Und deswegen mal gucken, aber ich glaube auch, wenn da nichts völlig Unerwartetes im negativen Sinne passiert, weißt du halt mit relativ großer Wahrscheinlichkeit, du kriegst im Normalfall das mehr Vielfache von dem aus, was du investiert hast, und im Worst Case kommst du wahrscheinlich sogar plus minus raus.
Ja, also genau.
Es gibt eigentlich fast keinen Worst Case, finde ich.
Das ist nämlich das Thema. Also selbst wenn der jetzt 3 Jahre überhaupt nicht funktioniert, dann ist er immer noch jung genug und mit genug Upside, um ihn relativ teuer zu verkaufen. Und er reiht sich bei Leverkusen, also erstmal, schaut Hertha BSC, die mit Ibo Maser und Kenneth Eichhorn einfach ein Future-Weltklasse-Mittelfeld-Duo ausgebildet haben. Also das kannst du einfach so sagen. Es gibt einfach ein realistisches Szenario, wo beide auf absolutem Top-Level ankommen. Und wenn du bei Leverkusen durchgehst, Calbreath, Tape, Kofane, Maser, Benzegir, mal gucken, wie es da jetzt weitergeht, und eben jetzt Kenneth Eichhorn, da ist ein Talentpool und da sind wir nur bei den unter U20 altersmäßig.
Ja.
Das ist wirklich der Wahnsinn. Das
ist der Wahnsinn, man muss halt auch schauen, wer bleibt wie lange, wenn der Name im Sommer schon heiß. Bei manchen habe ich das Gefühl, wenn die Entwicklung weitergeht, dann haben die halt maximal noch ein Jahr in diesem Club. Da denke ich unter anderem an Ibo Maser oder auch an den Kofane.
Gibt bei Maser ja jetzt schon Barcelona-Gerüchte. Ja,
ich würde gerne noch mal kurz auf die Hertha-Seite schauen.
Ja, gerne.
Weil für die ist es halt, also allein schon durch die Klauseln, unvermeidlich. Es ist der ganz normale Weg, wenn du eine Top-Ausbildungsarbeit machst, aber sportlich nicht selber in Sphären dich bewegst, um dann den Spielern die Bühne bieten zu können, die sie vielleicht vom Level her bräuchten oder die sie definitiv vom Level her bräuchten, dann geht der Weg eben darüber, halt besten Fall noch lukrativ verkaufen zu können. Das ist jetzt, fühlt sich eben jetzt nicht ganz so lukrativ an, weil ein großer Teil des Geldes, der dort fließt, fließt dann nicht in die Kassen von Hertha BSC. Ich finde halt trotzdem, dass sie das verkraften können, weil das ist Geld, was du gut gebrauchen kannst für eine Neustrukturierung, bessere Aufstellung dieses Kaders, die ja auch passieren muss. Und Hertha ist eigentlich in der wirklich luxuriösen Position, ganz anderes Profil, so von den ganzen, sagen wir mal, den KPIs des Spielers oder was so seine Stärken sind. Aber mit Boris Lumm, der so ein bisschen in Vergessenheit gerät durch Kenneth Eichhorn, haben die halt nach wie vor immer noch ein herausragendes Mittelfeldtalent in ihren Reihen, ein Sechser-Talent. Ja. Also Boris Lumm ist ein Riesentalent, der so ein bisschen halt vergessen wurde über Kenneth Eichhorn und irgendwie auch über eine stiefmütterliche Behandlung seitens von Stefan Leitl. Aber der ist ein großes Talent und den gilt es jetzt in meinen Augen halt zu fördern, nachdem man Eichhorn verkauft hat.
Ja, so ist es. Kenneth Eichhorn ist jetzt hiermit dann der 25 teuerste Verkauf eines Zweitliga-Clubs. Ich verstehe natürlich jeden Herthaner, der irgendwie mehr hätte raushaben wollen oder was auch immer. Aber das ist leider, wenn man Zweitligist ist, wenn man nicht aufsteigt, wenn man gar keine sportlichen Argumente auf seiner Seite hat, wenn ein Spieler so offensichtlich und eindeutig den nächsten Schritt gehen muss, einfach wegen seines Talentes, dann ist man da leider, sind einem da die Hände gebunden und ich glaube auch, man muss dann die Ablöse und die Einnahmen im Kontext zweite Liga betrachten und da ist es eben verdammt viel Geld und hoffentlich wird es von der Hertha in die richtige Richtung investiert.
Glaubst du, von mir aus auch gerne letzte Frage, glaubst du, Kenneth Eichhorn wird als Stammkraft in die kommende Saison starten bei Leverkusen?
Starten vielleicht nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er doch ein bisschen braucht, um auch einfach im Training nochmal auf ein neues Level zu kommen.
Ja.
Aber ich denke, dass er, ich könnte mir komplett vorstellen, oder ich würde sogar sagen, dass wir am Ende der Saison mehr Einsätze von ihm in der Stammelf sehen als eingewechselt.
Ich glaube auch, der Weg könnte sein, dass er so sich in der Europa League warm spielt.
Ja.
Und dann immer mehr reinrutscht in die Bundesliga-Startelf bei passender Entwicklung, weil ich wirklich finde, dass das Grundpaket, um jetzt schon Bundesliga spielen zu können, auch auf gutem Niveau absolut da ist. Es sind wirklich, also, wenn wir über Schwächen des Spielers reden, würde ich wirklich sagen, das ist so ein bisschen die letzte mentale Schärfe, manchmal Stellungsspiel, Zweikampfführung, aber das sind alles halt Detailfragen und ansonsten ist halt vieles da schon sehr, sehr ausgeprägt. Ich glaube, er kann nochmal dominanter auch im Passspiel nach vorne werden und generell im Passspiel nach vorne noch drauflegen, aber so wenn er den Ball hat, wie er den abschirmt, wie er ihn behauptet, wie pressingresistent er jetzt schon ist, das sind dann alles schon wirklich herausragende Merkmale.
Ich würde sagen, durch die Bank. Alles, was man jetzt noch sieht und man Fragen hat, oh, ist das schon Top-Level, kann er noch entwickeln.
Kann er noch entwickeln.
Das ist halt das Thema in dem Alter. Es ist so viel Raum noch für diesen Jungen. Und ich freue mich, dass er sich für die Bundesliga entschieden hat. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Das ist positiv. Ja. Also es ist ja anscheinend auch rein rechtemäßig schwierig geworden, zumindest in Großbritannien.
Das hätte Optionen gegeben. Ist schon mal
ganz gut. Und dass er dann in der Bundesliga bleibt und man die Entwicklung dort weiterverfolgen kann, finde ich auch sehr, sehr positiv. Ich freue mich sehr auf den Spieler, freue mich sehr darauf, seine Entwicklung in der kommenden Saison weiter zu beobachten. Für die anderen Clubs gilt halt auch, es ist halt natürlich schön, extra schön, wenn du jemanden holst, der die Aussicht hat, deutscher Nationalspieler zu werden. Ja. Aber es ist auch eine Position, es gibt mehr Talente als Kenneth Eichhorn, mehr sehr gute Talente als Kenneth Eichhorn. Die sind nicht 16 vielleicht, sondern eher 18, 19. Ja. Aber auch das ist noch jung. Deswegen, also für mich ist jetzt auch deswegen für den BVB oder andere Vereine, die da ausgestochen wurden, nichts verloren, nur weil man diesen einen Spieler nicht bekommen hat.
Eine schwer zu besetzende Position, da ist es klar, dass man dann drauf guckt, deutsches Talent, größtes deutsches Talent, das wäre natürlich 1A fit, aber das heißt eben nicht, dass es keine anderen Kandidaten gibt. Das war's von uns für heute. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Kommt gerne heute Abend in den Stream zum Auftaktspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Bis dahin, macht's gut.
Ciao, ciao.